Die Moschee am Steintor, von der ich zuvor nichts gewusst hatte, war voll. Und alle Männer stellten sich in mehreren Reihen im Hof hintereinander auf. Die Sonne schien in den Hof. Der Sarg meines Vaters war, gemäß dem Brauch, ein Holzkasten, ohne Lack und Ornamente. Letztlich den Kästen ähnlich, in denen Gemüse transportiert wird, nur größer. Vor dem Sarg stand der Imam in schwarzem Gewand und mit Turban auf dem Kopf. Ich lehnte mit dem Rücken an der Gebäudemauer. Ich war ein Fremder unter den Trauernden, dabei wohl der einzig wahre Trauernde. Der Imam verkündete den Namen meines Vaters. Zwei Männer schauten sich fragend an. »Hast du den Namen verstanden?« »Nie gehört. Wer soll das sein?« »Keine Ahnung. Egal, wo wir schon einmal hier sind, beten wir.« Die Gläubigen machten mich wütend. Sie hatten kein Recht dazu, meinen Vater zu verabschieden mit ihrer falschen Trauer. Was hatte mein Vater überhaupt hier in der Moschee verloren, in der er lebend niemals gewesen war? Was hatte ich hier zu suchen, am Todestag meines Vaters? Schließlich sprach der Imam das Gebet. Einige beteten, andere taten so, als würden sie beten. Ich lehnte gegen die Mauer und sprach zu meinem Vater, dass ihn die Gleichgültigkeit nicht verletzen solle. Du, der als Fremder in dieses Land gekommen bist in früher Zeit, verlässt es nun hier in dieser Moschee wieder als Fremder. Ein Unbekannter, dessen Namen niemand versteht, bis auf seinen Sohn, der in letzter Reihe unsichtbar zwischen den Mitgliedern einer Gemeinschaft steht, zu der er nicht gehört. Es macht gar nichts, dass sie unseren Namen nicht kennen. Beginnt unsere Geschichte doch vor dem Namen und sie endet dort, wo es keine Namen mehr gibt. Am Ende des Gebets sagte der Imam, die Angehörigen sollten nach vorne kommen, damit die Gläubigen ihnen ihr Beileid aussprechen. Aber vorne stand niemand. Der Imam ließ den Blick über die Trauernden schweifen. Die beiden Männer, die getuschelt hatten, schauten sich um. Schließlich bat ich, der Schmächtigste unter ihnen, der Jüngste, darum mich durchzulassen, damit ich zu meinem Vater konnte. Diejenigen, die eben geschmunzelt hatten, darüber, dass sie einen Mann betrauerten, den sie nicht kannten, dessen Namen sie nicht richtig verstanden hatten und der ihnen vollkommen gleichgültig war, blickten nun ernst zu mir, ernst und verlegen. Das Unglück hatte plötzlich ein Gesicht. Mein Gesicht. Man machte mir Platz. Ich stellte mich vor den Sarg meines Vaters, mit dem Rücken zu ihm. Ich, sein einziger Angehöriger in diesem Hof. Einer nach dem anderen schüttelten sie mir die Hand und verließen danach den Hof. Ich war wieder allein. Alle Männer, bis auf den Imam, hatten den Hof verlassen. Jetzt nickte auch er mir nach getaner Arbeit zu und ging zurück in seine Moschee. Draußen stand die Tochter von Gunesharam, Gonja, die mit meiner Mutter im ersten Stock der Moschee im Bereich für Frauen gewesen war. Sie trug eine große Sonnenbrille, die sie jetzt abnahm. Sie hätten mich von der Terrasse aus gesehen, sagte sie, und ich merkte, dass ich doch nicht ganz allein gewesen war. Die beiden Männer, die meinen Vater gewaschen hatten, legten ihn in einen Sarg aus Metall für die Überführung in die Türkei. Mutter und ich gingen zurück nach Hause. Der Raum meines Vaters stand leer. Wir saßen eine Weile in der Stille des Wohnzimmers. Bald sagte Mutter, dass sie raus wolle für einen Spaziergang, und ich begleitete sie. Es war bereits Abend geworden und dunkel in der Stadt. Wir liefen bis zum Hauptbahnhof und kauften dort Pizza zum Mitnehmen. Ich verspürte einen unfassbaren Appetit. Immerhin hatte ich den ganzen Tag nichts gegessen, öffnete im Gehen den Pizzakarton, hob die Pizzadreiecke heraus, deren geschmolzener Käse Fäden zog. Die Fußgängerzone, die aus der Innenstadt fast bis zu uns nach Hause führte, war menschenleer. Allein unsere Schritte hallten zwischen den Häusern. »Was waren das für Typen?«, sagte ich zu meiner Mutter und meinte damit die beiden Männer, die Vater zur Waschung abgeholt hatten. »Die waren ja wie aus einem Witz von Baba entflohen«, sagte ich und musste einmal laut auflachen. Wir waren fast am Listerplatz angekommen, da lief zufällig Sebastian mit seiner Freundin an uns vorbei. Ich schämte mich sofort dafür, dass ich gelacht hatte. Er grüßte uns mit seinem ewig liebevollen Lächeln blieb aber nicht stehen. Wir liefen aneinander vorbei, wie Menschen, die sich kannten, weil sie einmal zusammengearbeitet, die jetzt aber nicht mehr viel miteinander zu tun hatten. Hätte es weitere Passanten gegeben, niemand hätte erraten, dass wir drei heute Morgen, als er starb, gemeinsam am Bett meines Vaters gestanden hatten. Ich fragte Mutter, ob Sebastian mich wohl lachen gehört hatte und was er wohl denken mochte, uns an diesem Tag mit Pizzakartons in den Händen schlendern zu sehen. Mutter sagte, was solle er schon denken? Wohl genau das, was der Wahrheit entspreche, nämlich, dass wir keine Kraft mehr hatten, zu kochen. Ich zählte 5 Tote, die mit uns reisten. Einer von ihnen war mein Vater. Die anderen kannte ich nicht. Zum ersten Mal wurde mir bewusst, dass jedes Mal auch Tote mit uns gereist waren. Wir hatten sie nicht gesehen, denn sie mussten Hintereingänge nehmen. Ihre Schalter lagen im Dunkeln. Die glutfarbenen Lichter des nächtlichen Ankara erstreckten sich, soweit das Auge reichte, unter dem Flugzeug. Nach einigen Erkundungen am Flughafen gelangten wir auch hier wieder an einen versteckten Ort hinter dem Flughafengebäude, wo sich die Särge der reisenden Toten eingefunden hatten. Wieder hielt meine Mutter Vaters Totenschein in der Hand, samt der beglaubigten Übersetzung, die die Moschee innerhalb weniger Stunden hatte anfertigen lassen. Wir warteten mit den anderen Angehörigen. An einem Schreibtisch saß ein Beamter, sonst gab es hier keine Möbel. Alles war grau, der Boden, die Wände, alles grauer Beton. Die Tür stand offen. Es war kalt für eine Nacht im Mai. Auch der Beamte trug eine dicke Jacke. Er stempelte etwas. Der Fahrer stieß zu uns. Er und ich schoben gemeinsam meinen Vater, der auf einer Bahre für Särge lag, zum Wagen. Wir drückten den Sarg auf die Ladefläche. Dann setzten Mutter und ich uns nach vorne zum Fahrer, der ein schweigsamer Mann war, was ich in dem Moment an ihm schätzte. Die Straße verschwand inmitten von Hügeln und tauchte hinter ihnen wieder auf. Links und rechts breitete sich eine Finsternis aus. Hin und wieder, wenn das Scheinwerferlicht im richtigen Winkel auf sie traf, blitzten weiße Fassaden im Dunkel auf, wie angegriffene Zähne in einem zum Schrei aufgerissenen Mund. Manchmal gab es Laternen, dann wirkte der Weg noch verlassener in der Dunkelheit. Ganze Streckenabschnitte blieben ohne Licht. Der Fahrer neben mir ließ die Hand auf den Schaltknüppel fallen, bewegte ihn, als wäre er ein Teil seines eigenen Körpers, und setzte sie zurück aufs Lenkrad. Am Rückspiegel baumelte eine Gebetskette und ein Totenkopf. Rechts von mir schaute meine Mutter mit einem müden und ernsten Gesicht auf die Krümmungen und Fluchten der Straße. Einmal drehte sie sich zu mir und lächelte mich sanft an. Jetzt waren wir beide wach. Mein Vater schlief. Doch war es nur sein Körper, der schlief. Denn er war die Straße. Er war das Dunkel, das sich vertiefte. Er war die Nacht, deren Zähne weiß aus der Finsternis brachen. Er war jener schmale Pfad, unendlich lang, der sich zu den Sternen bog. Unter dem Beton keine Erde. Über dem Wagen keine Erdatmosphäre. Sterne, Schreie. Auf einem Hügel im Himmel wurde die Moschee sichtbar. Sie war weiß, wie ein angestrahlter Meteorit. Der Fahrer und ich rollten Vaters Sarg in das Leichenschauhaus der Moschee. Danach brachte der Fahrer meine Mutter und mich zu meiner Tante. Beim Einschlafen dachte ich an den Sarg aus Metall, in dem mein Vater gereist war. Ich stellte ihn mir in der Dunkelheit und Kälte des Kühlraums unter der Moschee vor. Das Erste, was ich am nächsten Morgen sah, waren die Schatten der drei Kakteen hinter dem weißen Rollostoff. Sie standen dort wie drei ungleiche, tollpatschige Soldaten, die das Salutieren lernten. Die Sonne schien grell auf den Platz vor der Moschee. Die großen, rechteckigen Betonblöcke auf dem Boden leuchteten weiß und blendeten mich. Ich zog die schwarze Kappe aus Monas Laden tiefer ins Gesicht. Meine Schwester kam mir entgegen, wie jemand, den ich schon immer kannte, jemand, der auf mich Acht geben wollte. Und obwohl ich sie vor 2 Tagen das erste Mal gesehen hatte, strahlte sie eine Art Zugehörigkeit aus. Es lag an ihrem Blick, an der leicht schrägen Haltung ihres Kopfes, wenn sie zu mir schaute. Das hatte etwas von einer Geheimsprache zwischen Geschwistern, die sich nicht über Worte, sondern über Blicke verständigen. Eine Sprache, die zu entwickeln wir beide nie die Gelegenheit hatten. Ein hochgewachsener Mann stellte sich neben meine Schwester. Jemand sagte, das sei mein Onkel, Davut. Ich sah ihn zum ersten Mal in meinem Leben. Er weinte. Ich weinte nicht. Er umarmte mich. Ich ließ mich umarmen. Jemand zog ihn ein Stück zurück. Sunnys Schwester Esra stand jetzt neben mir, legte ihren Arm um mich. Jetzt sah ich auch die Schwester meines Vaters, Pere, auf uns zukommen. Sie sagte, »Yunus, mein Junge, wir lieben dich. Wir haben auch deinen Vater so sehr geliebt. Eben war ich im Leichenhaus, um mich zu verabschieden. Als ich vor deinem Vater stand, hat er sein Auge geöffnet«, rief sie entsetzt. »Er hat noch einmal sein Auge geöffnet, das Auge. Ist es nicht einfach aufgegangen? Er hat es aufgerissen. Er ist tot, aber er hat sein Auge aufgerissen.« Jetzt weinte auch sie. Esther zog mich sanft weg von meiner Tante, während sie ihr Beileid aussprach. Zur Gebetszeit stellte ich mich in die Reihe der Männer. Diesmal stand ich vorne. Wir hoben die Hände mit dem Imam. Wir schauten nach rechts mit ihm, nach links. Wir sagten Amen. Am Grab öffneten wir den Sarg. Mein Vater lag da, eingehüllt in weiße Leinen, in seinem Leichentuch. Er war vollständig bedeckt von jenem Tuch, in das ihn die bärtigen Männer vor meinen Augen in Hannover gewickelt hatten. Die Leinen verbargen die Oberfläche seines Körpers, aber nicht die Form. Sie verbargen nicht, wie sehr mein Vater geschrumpft war, wie das Verschwinden schon lange vor dem letzten Atemzug begonnen hatte. Ich hob ihn mit Hilfe einiger anderer aus seinem Sarg. Dieser geschrumpfte Körper war schwer. Wir setzten seinen Kopf vorsichtig auf den Boden der Grube, behutsam, als bedürfte er noch eines Schutzes. Dann stieg ich aus dem Grab. Der Imam sprach das erste Gebet, und ich schaufelte schwarze Erde auf die weißen Leinen meines Vaters. Nachdem ein kleiner Hügel entstanden war, stellten sich alle um das Grab. Der Imam in schwarzem Gewand begann seine Trauerrede, aber er verwendete einen falschen Namen. Den Vornamen sagte er richtig, den Nachnamen verwechselte er mit einem anderen, viel geläufigeren türkischen Namen. Wir alle merkten es. Ich überlegte zu intervenieren, aber schwieg, da er bereits fortfuhr. Es war ein Cousin meines Vaters, den ich nur zweimal in meinem Leben gesehen hatte, der die Hand dem Imam entgegenstreckte und ihn korrigierte. Daraufhin begann der Imam seine Rede von Neuem. Meine Schwester, die ich nun zum dritten Mal in meinem Leben sah, am Vortag des Todes meines Vaters, an seinem Todestag und nun, am Tag seiner Bestattung, kam nach der Beerdigung mit zu meiner Tante. Es war seltsam, dass auch sie dort war, an jenem Ort, der meiner Mutter und mir gehörte, der nichts mit der Familie meines Vaters zu tun hatte. In dieser Stadt, in der meine Mutter Zuflucht gesucht hatte, als sie sich von meinem Vater einmal getrennt hatte. Meine Schwester verabschiedete sich bald. An der Tür sagte sie zu mir, »Du hast einen Vater verloren, aber eine Schwester bekommen. Ich werde für dich da sein.« Ich sagte, »Und ich für dich. Ich wollte nie etwas anderes.« Sie lächelte mir zu und verschwand im Treppenhaus. Danach sah ich sie nie wieder. Mutter und ich feierten einige Tage später mit einer Torte, die meine Cousins besorgt hatten, meinen Geburtstag vor. Später brachte mich Mutter zum Flughafen. Sie würde noch bleiben, um auch hier die Bürokratie zu erledigen und um einen Grabstein für Vaters letzte Ruhestätte anfertigen zu lassen. Wir drückten uns am Flughafen Esenboa. Ich spürte die Schwerkraft in meinem Magen, als das Flugzeug abhob und das Land verließ, in dem nun mein Vater begraben lag. Nachts wachte ich auf und stellte mir vor, wie Würmer die Augen meines Vaters fraßen. Ich besorgte mir 3 Bücher auf Französisch. Le Petit Prince, L'Étranger, Premier Amour. Ich zog für das 5. Semester meines Studiums nach Paris. Im selben Jahr entschieden Merkel und Sarkozy, dass die Türkei niemals Mitglied der Europäischen Union sein sollte. Manchmal ertappte ich mich dabei, wie ich mit meinem Vater Französisch sprach. An dem Tag, an dem mein Vater begraben wurde, fiel mein linkes Auge zu. Am Abend, als die Trauergäste schon alle fort waren, wurde das linke Lid schwer. Nur mit Mühe hob ich es noch leicht an, aber nie genug, um scharf zu sehen. Um den Sichtverlust links zu kompensieren, riss ich das rechte Auge auf und versuchte, die Konturen des Sofas in der Dunkelheit des Raumes zu erkennen. Bald fiel auch dieses Auge zu, und ich schlief ein. Am nächsten Tag hatte ich bereits vergessen, was passiert war. Erst Monate später erinnerte ich mich daran. An einem Morgen, gleich nach dem Aufwachen, merkte ich, dass ich nur ein Auge geöffnet hatte. Mit Mühe bekam ich das zweite auf. Sobald ich mich nicht mehr darauf konzentrierte, fiel es wieder zu. Ich starrte einäugig zur Decke und sah Vaters Gesicht vor mir. Das linke Augenlid hatte man ihm bis auf eine kleine Öffnung in der Nähe der Nasenwurzel zugeklebt. Ich erinnerte mich. Mutter nannte ihn liebevoll »Monster mit einem Auge«, in Anlehnung an einen Vers aus der türkischen Nationalhymne, in dem es heißt: »Die Zivilisation ist ein Monster mit einem Zahn.« Mein Vater war ein Zyklop geworden. Ich, als sein Sohn, musste auch einer werden. Vielleicht starrten wir aus ein und demselben Auge zur Decke. Vater war ein Auge in der Welt. Und dieses Auge saß in meinem Gesicht. Meine erste Reise. Vor meiner ersten und, was ich damals nicht wusste, einzigen Reise allein mit meinem Vater, hatte ich Angst. Ich fragte Mutter, ob ich denn mitfahren müsse. Sie sagte, sie würde mir raten, meinen Vater zu begleiten, seine Stadt zu sehen, meine Großmutter kennenzulernen. Wer weiß, sagte sie, vielleicht würde sich diese Gelegenheit nicht mehr ergeben. Ich könnte einmal bereuen, diese Reise nicht angetreten zu haben. Mir würde für immer etwas fehlen. An der Art, wie Mutter ihren Kopf gebeugt hielt, während sie mit mir redete, merkte ich, dass etwas in ihr arbeitete. Durch ihre Worte versuchte sie mich zu überzeugen, mit Vater von Kıskalısı nach Mardin zu fahren. Ihr Körper erzählte eine andere Geschichte. Ihr Sohn, der ihr nie von der Seite gewichen war, auf den sie immer Acht gegeben hatte, in einem Maße, wie sie es dem Vater niemals zutrauen würde, sollte nun ohne sie verreisen. Und das nicht irgendwohin, sondern nach Mardin, in jene Stadt, in der die festgeschriebenen Gesetze nicht galten. Und das erlernte Wissen nichts taugte. In das inmitten von endlosen Ebenen gelegene Mardin sollte sie jetzt ihren Sohn fahren lassen? Es fiel ihr nicht leicht. Aber sie wusste auch, dass dies der Ort war, an dem die Geschichte begann. Die ihres Mannes und letztlich auch ihre eigene. »Kannst du nicht mitkommen?« fragte ich. »Wovor hast du Angst?« fragte sie. »Das ist dein Vater. Ihm kannst du vertrauen.« »Aber er ist so schnell böse.« »Dann benimm dich und weich ihm nicht von der Seite, hörst du? Lass ihn niemals aus den Augen.« Es war schon dunkel draußen und wir hatten die Lichter in der Wohnung eingeschaltet, als Vater nach Hause kam. Er sagte, ich solle jetzt schlafen gehen. Wir würden vor Sonnenaufgang aufbrechen. »Alle Reisen beginnen nachts«, denke ich. Die Straßen sind leergefegt. Die Taxifahrer riechen nach Kölnisch Wasser. Die Busfahrer wirken müde mit ihren eingefallenen Schultern. Es gibt Chai, wenn man sich einmal eingerichtet hat, in den durchgesessenen Polstern der interregionalen Busse. In Adana war es noch immer Nacht. Ein Kind in meinem Alter bot meinem Vater Zigaretten an. Ich hätte Angst gehabt, hier allein zu sein, in dieser Nacht, an diesem Busbahnhof. Inmitten dieser fremden Männer, deren Augen ständig die Umgebung absuchten, als würden sie Beute wittern. Der rauchenden Putzkräfte, die an ihren Besenstielen lehnten. Der Bettler, die unaufhörlich alte Zeitungen falteten, um sie unter den Hintern zu schieben. Hier verkaufte ein kleiner Junge Zigaretten. Er lief auf die andere Seite des Bahnhofs, nachdem mein Vater abgelehnt hatte. Wir sahen ihm beide hinterher. »Warum geht er nicht nach Hause und schläft?«, fragte ich Vater. »Ich war auch so als Kind«, sagte er. Dann stand da der Bus, und ich musste den Fuß weit heben, um ihn auf die erste Stufe zu setzen. Der Fahrer nickte uns zu. Wir balancierten vorbei an Männern mit buschigen Schnauzbärten, die müde an ihren Zigaretten zogen und den Rauch aushauchten, als wäre es immer auch ein Stück Leben, was sich im Raum auflöste. Wir fuhren vorbei an Häusern mit Wassertanks auf den Dächern. Viele waren nicht fertig gebaut. Die Ziegelsteine in der Dämmerung schienen rot auf, wie aufgeschnittenes Fleisch. Der Geruch verbrannten Grases zog in den Bus. Ein junger Mann mit blauem, kurzärmeligem Hemd kassierte das Fahrgeld von den Reisenden und träufelte ihnen aus einem Flakon Cologne in die Hände. Als Vater und ich uns die erfrischende Flüssigkeit ins Gesicht schmierten, hatte sich der Geruch aus Zitrone und scharfem Alkohol bereits mit dem würzigen Rauch türkischen Tabaks und dem wohligen Räucherduft verbrannter Gräser verbunden. Mein Vater begann ein Gespräch mit dem Mann, der in der Reihe hinter uns saß. Der trug einen weißen, von der Reise zerknitterten Anzug und hatte eine rote Kufia auf dem Kopf. Vater redete arabisch mit ihm, erzählte ihm wahrscheinlich von unserer Reise, zeigte auch auf mich beim Reden. Ich blickte schüchtern zu Boden. Der Mann streckte seine Hand zwischen den Sitzen durch und öffnete die Faust voller Nüsse. Vater und ich pickten uns Pistazienkerne und getrocknete Kichererbsen heraus. »Können wir dem Mann trauen?«, fragte ich meinen Vater auf Deutsch. »Die Menschen in dieser Region sind die herzlichsten, die du dir vorstellen kannst«, antwortete er und lächelte mir dabei zu, während ich das salzig Geröstete auf meiner Zunge schmeckte. »Und er darf wissen, dass wir aus Deutschland kommen?«, fragte ich Vater weiter. »Denn Mutter hatte mir eingebläut, nie Deutsch zu reden und nicht die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Aber mein Vater sagte, dass ich mir keine Sorgen machen müsse, solange ich ihm nicht von der Seite weiche. Er komme von hier, kenne die Menschen und Wege.« »Schau«, sagte Vater und wies mit der Hand zur Vorderseite. Ich folgte seinem Zeichen und konnte meinen Augen nicht trauen. Aus der Straße wuchs am Horizont ein enormer Feuerball, dem wir entgegenfuhren. Die schwarzen Schöpfe der Schlafenden wackelten auf den Lehnen. Der Busfahrer war winzig, verschwindend klein im Vergleich zur riesigen Windschutzscheibe unseres Busses. Und der Himmel war eine orangefarbene, perfekt kreisrunde Mauer aus Feuer. »Das ist die Sonne Mardins«, sagte Vater. Ich fühlte mich dem Himmel so nah wie nie zuvor, und auch später empfand ich diese Nähe nie wieder, so wie auf jener Reise. »Es stimmt, was du gesagt hast«, flüsterte ich, ohne den Blick von der Sonne nehmen zu können. »Man kann mit dem Auto in den Himmel fahren. In Mardin gibt es eine Straße zum Mond.« Ich hatte geglaubt, das wäre wieder eines der Märchen der Erwachsenen, aber es stimmt ja wirklich. Vater sagte, »Baba erzählt keine Märchen, mein Junge. Oder alle Märchen, die ich dir erzähle, sind wahr. Das hier ist eine andere Welt, meine Welt. Wenn du willst, auch deine. In Mardin gelten eigene Regeln. Was sie woanders für Zauber halten, ist hier Alltag. Und ja, zu den Sternen ist es nur ein Katzensprung.« So ging unsere Reise damals. So fuhren wir weiter. Und die Sonne, die eben aufgegangen war, ging wieder unter, was niemanden zu kümmern schien. An einem Ort in der Nähe von Mardin, womöglich in Diyarbakir, stiegen wir in einen Wagen um, der etwas größer war als ein PKW, aber noch nicht so groß wie ein Dolmusch. Wir und zwei, drei andere Menschen fuhren so in die absolute Finsternis. Um uns herum und auch in der Ferne gab es kein Licht, nicht das kleinste Leuchten. Das Scheinwerferlicht des Wagens wurde sofort absorbiert von der Dunkelheit, sodass gerade noch ein Stück von der Straße kenntlich war. Das starke Ruckeln schläferte mich ein, und bald fielen mir die Augen zu, sodass ich die Ankunft in Mardin verpasste. Ich wachte erst auf, als mein Vater mich sanft wachrüttelte. »Wir sind da.« Der Wagen stand schief an einem Abhang. Vater stieg zuerst aus und half mir, damit ich nicht stürzte. Wir gingen, jeder seine Tasche in der Hand, er eine größere, ich eine kleine, durch schmale, unbeleuchtete Gassen, durch die kein Auto gepasst hätte. Und so kamen wir schließlich bei Stufen an, die hinunter in eine weitere, aber diesmal leicht beleuchtete Gasse führten. Mein Vater fand sich in diesem Labyrinth problemlos zurecht. Es schien mir, als wären es seine Straßen, durch die wir liefen. Plötzlich waren da Schritte, und ich sah, wie weiter vorne ein junger Mann stehen blieb, etwa 15 oder 16 Jahre alt. Das laute Klopfen seiner Schritte hatten die offenen Holzschuhe erzeugt, die gegen die Steinplatten des Bodens schlugen. »Man nennt diese Schuhe Takunya«, sagte Vater. »Eigentlich trägt man sie im Hammam. Und das ist dein Cousin, Munir.« Mein Vater umarmte ihn. Sie sprachen einige Sätze auf Arabisch, und der junge Mann küsste mich auf die Wangen. Dann trug er unsere Taschen hoch in das Haus, das gleich neben dem Treppenaufgang war, den wir eben hinuntergestiegen waren. »Dies ist die Straße der Metzger«, sagte Vater. »Hier ist das Geschäft meines Vaters, das jetzt dein Onkel betreibt, Munirs Vater, Murat. Wir schauen uns das morgen an.« Wir stiegen die Stufen hoch in die Wohnung über der Metzgerei, wo Murat mit seiner Frau und seinen Kindern lebte, zusammen mit meiner Großmutter, Mama Hajj.